1. Samuel 16, Vers 7. Das ist das Wort, das wir auch benutzt haben bei unseren Konfirmanden heute bei der Konfirmation, das ich gerne jetzt hier in diesem Gottesdienst doch noch ausführlicher und umfassender erklären will, ein Lichtschein auf unser Leben fällt. 1. Samuel 16, Vers 7, Seite 282 im Alten Testament. Aber der Herr sprach zu Samuel: Sieh nicht sein Aussehen an und seinen hohen Wuchs. Ich habe ihn verworfen, denn nicht sieht der Herr auf das, worauf ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Herr, segne dieses Wort an uns. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, dass wir dieses Wort in der Konfirmation gewählt haben, überrascht ja wirklich nicht, weil das bei unseren Mädchen und Jungen eine ganz beherrschende Rolle spielt, wie man äußerlich aussieht. Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass bei der jungen Generation, wo jeder Kleiderpracht einem solchen negativen Urteil verfiel, sie wieder so daherkommen, geschmiert und gestriegelt in der Schönheit ihrer jugendlichen Gestalt. Aber dann müssen wir es unseren jungen Leuten wieder sagen. Uns ist das Äußere nicht so wichtig. Auch wenn wir manchmal einigen in unserer Mitte auch ein wenig Kopfzerbrechen bereiten, ob wir es nicht zu leger anpacken, auch mit den Formen unseres Gottesdienstes, ob es nicht zu vertraut alles ist. Ich bin so froh, wenn wir es fertigbringen in unseren Gottesdiensten, dass ein wenig das Herz spricht, auch im Grüßen hin und her. Weil das, was Gott will, sich auf einer anderen Ebene ereignet als in dieser korrekten Formalität des äußeren, kühlen Begegnens und Grüßens. Gott sieht das Herz an. Wir Menschen, wir können ja nur vom Äußeren her prüfen. Wir müssen uns ein Bild machen mit unseren Augen. Das ist schon schwierig, wenn wir eine komplizierte Verhandlungssache am Telefon regeln wollen. Sie werden das auch erleben. Es geht ganz anders, wenn man persönlich kommt, wenn man einander gegenübertritt, wenn man bei einer Behörde selbst vorspricht. Denn so am Telefon, da können Sie einen ja wegtun, wie wenn man eine Hanswurst wäre. Wenn man gegenübertritt und dann sein Wort sagt, das ist ganz anders. Wir Menschen bauen auf das Sehen, auf den Eindruck, den einer macht. Und darum hängt auch unsere Glaubenserfahrung so oft von äußeren Ereignissen ab. Wir sind Menschen der Augen, ganz gleich, ob sie einen Fernseher zu Hause stehen haben oder nicht. Das Auge, das Sehen, das spielt für Menschen aller Jahrtausende eine beherrschende Rolle. Das Sehen, ich will was sehen. Und so wie wir einen Menschen ansehen, so beurteilen wir ihn. Sogar der Prophet Samuel ließ sich bluffen, obwohl doch der wirklich vom Geist Gottes erfüllt war. Wie viel mehr wir, dass wir uns täuschen lassen, immer wieder von Menschen, die uns etwas bedeuten, die uns groß scheinen. Das Schlimme ist, dass wir das Kleine übersehen, das Gott gefällt und wo Gott seinen Segen drauflegt. Und ich wollte das Ihnen auch noch einmal sagen, wenn wir uns rüsten auf die große Veranstaltung des Gemeindetags im Neckarstadion, dass wir das doch auch im Auge haben wollen. Wenn uns einige immer wieder daran erinnern, du, das Große geschieht dort, wo es nicht machtvoll wirkt. Und ich bin so froh, dass schon am Vormittag des Darbietens im Neckarstadion ganz beherrschend bei einer szenischen Darstellung darauf hingewiesen wird, dass Jesus nicht bei der Masse der Tausenden ist, sondern bei dem, der ihm folgt, von Herzen. Wir sind Menschen, die sich irreleiten lassen und die sich verführen lassen von dem Blick, von dem Scheinen der Augen. Wir meinen, das wäre ein Mann, auf den wir bauen können. Und Gott geht einen ganz anderen Weg. Warum? Ich muss das zuerst begründen. Es geht um den Bau des Reiches Gottes in der Welt. Wir haben manchmal ganz andere Leitgedanken in unserem geistlichen Dienst. Und da möchte ich mich zuerst einmal packen. Für uns Pfarrer ist es ja eine der schlimmsten Versuchungen, dass wir als Leitlinie unserer Arbeit eben unseren Gemeindeaufbau sehen, wie unsere Kreise neu besetzt werden. Und wer ein wenig Verantwortung hat in einer Gruppe, in einem Hauskreis, der weiß, wie es ganz beherrschend ist. Wie wird meine Gruppe weiterleben? Aber es gibt ja keinen Befehl in der Bibel, dass wir unsere Gruppe bauen und unsere Abgrenzungen formieren. Jesus sendet uns zum Bau seines Reiches. Am letzten Sonntag, wo wir dort unten beim Park ein wenig heftigen Widerspruch bekommen haben aus Kreisen von Rauschgiftsüchtigen und Obdachlosen, habe ich nachher gedacht, das ist ja gut, der Herr ist noch gnädig mit uns verfahren. Man hätte uns ja ganz anders auf den Kopf stellen können. Wenn wir wieder erkennen, in dieser Welt gilt das Nein zu Gott. Wo selbst als Passanten sich an die Polizei dort wandten und sagten, warum verbieten Sie einen solchen Unfug und eine solche Volksverdummung nicht? Sie meinten unsere Predigt. Da sagte der Polizist, Sie brauchen es doch nicht anzuhören. Aber der Hass ist so groß gegen Jesus, das wissen wir. Doch wenn wir an unsere eben übermalten Kirchenmauern denken, mit den gotteslästerlichen Parolen, die hinaufgepinselt wurden, vielleicht manchmal schon wieder. Und ich denke, es sind ja besondere Zeiten der Gnade Gottes, die er uns lässt in diesen friedlichen Tagen, die wir gerade durchleben, wo wir ungehindert solche Dienste tun können, öffentlich auftreten können, meist auch ungestört. In dieser Welt herrscht ein Hass gegen Gott. Sie wissen das am allerbesten, die Sie draußen stehen, in Ihren Berufsverhältnissen, dort, wo gesprochen wird, wo der Mann der Straße lebt, wenn man die Zeitung aufschlägt. Wie hat neulich der Bundestrainer gesagt? Da sagte irgend so ein Wort, wir wollen es nicht so traurig machen, dann können wir ja gleich in die Kirche gehen. Das ist die Vorstellung, dass es in der Kirche traurig und trübselig einhergeht. So stellt sich das die Welt vor, dass Gott das Leben raubt. Und da hat Gott den Ruf an einige Menschen, das Reich Gottes auszubreiten. Und jetzt bitte ich Sie, dass Sie das Reich Gottes eben nie in Deckung bringen mit einer Kirchengemeinde, mit einer Jugendarbeit, mit einer Konfession. Das Reich Gottes ist immer weiter. Darum ist das auch nie die Frage, ob Sie einen hauptamtlichen Dienst übernehmen. Ihr Platz am Reich Gottes ist auch Ihre Familie. Ihr Platz am Reich Gottes ist Ihre Nachbarschaft, Ihr Umgang mit der Schöpfung Gottes in der Natur draußen. Bau des Reiches Gottes, das bedeutet ja auch Ihre Berufsaufgaben, die Sie anpacken. Gott sucht Leute, die sich senden lassen. Und Gott will Leute hineinsenden wie Wellenbrecher. Das müssen Sie wissen. Ein Christ, der bloß mitschwimmen will, so wie viele sich vorstellen, unentschieden, ohne eigene Glaubensgewissheit. Das geht nur gut, wenn man Mauerblümchen bleibt. Aber wer für das Reich Gottes in dieser Welt etwas wirken will, der steht allein draußen. So hat das Jesus immer verfügt. Er hat gar nicht so viele Leute, sodass er uns auf den verschiedenen Abteilungen und Branchen seiner Kampfgebiete verteilt. Der eine, der in seiner Schulklasse das Zeugnis von Jesus hochhält, der andere, der im Lehrerberuf wirkt, dritter Platz ist die der Mutter, der vierte, der vielleicht in einem Ehrenamt im Stadtrat mitwirkt und versucht auch dort von Gott her zu dienen und zu wirken. Dort geschieht Reich Gottes, wo Menschen die Herrschaft Gottes aufrichten wollen. Und wenn Gott zu Samuel sagt, er sieht das Herz an, dann meint Gott doch, dass das äußere formelle Christsein ja gar nichts bedeuten kann. Jetzt hätte ich Sie alle gern dabei haben wollen. Gestern hatten wir einen vorbereitendes Treffen für unsere Israelreise, wo uns zwei Kenner des Judentums eingeführt haben. Und sie sind beide auf den Punkt zu sprechen gekommen, der mir noch gar nicht so vertraut war. Dass im ganzen jüdischen Frömmigkeitsleben die beherrschende Rolle spielt, dass es keine Heuchelei geben kann. Vor Gott geht das immer durch und durch bis ins Innerste deines Wesens. Wenn Sie Ihre Gebetsriemen binden, und das hat uns Dr. Metzger vorgemacht, um die Hand, dann werden zum Schluss noch die Finger eingebunden, weil die Finger ja die sind, die die Tat haben, dass die in das Wort Gottes hineingebunden werden. Wenn Jesus das alles kritisiert hat, dann doch deshalb, weil dies auch wieder nur ein formelles Tun sein kann am Ende. Aber wie das die Väter Israels bewegt hat, wie sie das ihren Kindern einprägen können, dass das ganze Sache sein muss, von innen heraus kommen muss. Und dann hat Dr. Metzger erzählt, wenn es nur so passiert in der Gewohnheit des Bindens des Riemens, dass ein Jude heute, nicht der ultraorthodoxe, der normale gläubige Jude, den Riemen nur aus Versehen verschränkt herumbindet, dann wird er erschreckt über seine Gleichgültigkeit, einen Fasttag einlegen und einen Tag lang nichts essen, um vor Gott sich zu beugen, dass er so gleichgültig dem Dienst Gottes gegenübersteht. Hat dies Jesus auflösen wollen? Bestimmt nicht. Ich kann ihm nicht anders dienen, als wenn ich mich so in Beschlag nehmen lasse, dass alles an meinem Leben für Gott zur Verfügung steht. Weil alles, was Gott dient, vollkommen sein muss. Auch dies war ein Satz gestern von diesem Vortrag des Judentums. Vor Gott kann man nicht 98%ig dienen, sondern ganz. Wenn Gott das Herz ansieht, dann ist das Äußere mit hineingenommen, aber es muss von innen herauskommen. Im Herzen, da wurzeln unsere Wünsche, unsere Sehnsüchte, unsere Gedanken. Im Herzen, da wird offenbar, was unser, so sagt die Bibel, Dichten und Trachten ist, was unser Sehnen und unser Gefühl ist. Da sagt Gott, da sehe ich hin. Darum fragt er uns, ob wir ihn lieb haben. Mehr lieb haben als der liebste Mensch, den wir auf Erden haben. Lieb haben. Und dass viele Christen immer darüber reden, ist nur ein Zeichen, was sie verloren haben im Glauben. Gott sieht das Herz an. Und das Glaubensleben ist eine Herzenssache, nicht eine Gefühlssache. Verwechseln Sie Herz und Gefühl nicht. Dort, wo der Willen ruht, wo meine Entscheidungen gefällt werden, dort will Gott die Herrschaft meines Lebens haben. Dort will er Chef sein und bestimmen. Er hat große Pläne mit uns vor. Das war mein erster Punkt. Er will mit uns in die Welt hinein und seine Herrschaft aufrichten. Er will uns senden in eine dunkle Welt. Diese Welt, die die Züge trägt des Falls von Gott. Sie werden in diesen Tagen viele Menschen reden hören, die Sie fragen angesichts der neuen kriegerischen Auseinandersetzungen. Dann führen Sie die Gespräche tiefer und sagen, nicht bloß auf Falkland wird gekämpft. Wie geht es in den Ehen bei uns zu? Wie stehen Kinder und Eltern wiedereinander? Wie geht es in den Arbeitsplätzen zu zwischen Chefs und Untergebenen? Wie neidet man sich oft das Einkommen und den Platz? Welche Spannungen leben heute schon zwischen Ausländern und Einheimischen? Lassen Sie sich mal erzählen, was heute türkische Mitbürger in unserer Mitte aushalten müssen. Das gibt's auch. Gott sieht unser Herz an und fragt uns nach unserem Herzen. Und darüber diskutieren wir nicht über ferne Weltkonflikte, sondern ob der Friede Gottes in unserem Herzen anbricht. Jetzt muss ich aber auf den zweiten Punkt zu sprechen kommen. Da liegt ja gerade die Not, wenn wir vor Gott treten, dass unser Herz untreu und unzuverlässig ist, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist, böse von Jugend auf. Diese Erzählung von David, die steht in dem Zusammenhang, dass Gott den Saul verworfen hat. Obwohl doch einst auch über dem Saul das Wohlgefallen Gottes lag. Er, der ein Haupt größer war als das andere Volk, das wissen die Großen gar nicht unter uns, wie wir sie heimlich beneiden um ihre große Statur. Die sind ganz verlegen, weil sie nicht die richtige Konfektionsgröße haben. In der Bibel wird auch das erwähnt, wie dieser Saul überlegen war in seiner Größe und wie Gott ihm das Gelingen schenkte, als er die Stadt Gibea befreit von den Feinden. Und da in dem Augenblick, wo etwas im Herzen zwischen Gott und uns tritt, können wir ihm nicht mehr dienen. Das ist der Grund ihrer Glaubenszweifel und Glaubensfragen. Lassen Sie mich seelsorgerlich sagen, da liegen sie. Da, wo wir nicht von Herzen Gott dienen können, da kommt es in uns zu einer Spaltung, zu einer Verkrampfung und zu einer Not. Dann haben wir keine Freude mehr am Gottesdienst und am Beten nicht mehr und am Bibellesen nicht mehr und an den Geboten nicht mehr, weil eine Trennung geschehen ist. Viele hat es erschreckt, dass Gott von Saul gewichen ist. Ist dies möglich? Steht hier von der Verwerfung. Man erschrickt, weil in der Welt so viel sichtbar wird von Verwerfung. Und wenn David gerufen wird als ein Mann nach dem Herzen Gottes, so wissen Sie, dass es später von ihm auch hieß, dass sein Herz sich dieser Frau zuwandte, die sie so provozierend ihm darstellte, als sie sich wusch. Frauen wissen manchmal nicht oder tun so, dass sie gar nicht wüssten, wie sie Männer reizen. Das darf ich als Mann auch mal sagen. Es ist nicht alles Unschuld. Wo der Mord auf den Uriah fällt und wo dieser David, als ihm die Schuld offenbar wird, betet, schaffe in mir Gott ein reines Herz. Und der Nachfolger von David wieder, der neigte sein Herz fremden Göttern zu, Salomo. Und darum hat an dieser Stelle die Bergpredigt Jesu ihre Spitze, dass Jesus damals den Israeliten und uns mit das Herz aufgedeckt hat. In der Bergpredigt geht es doch nicht um Ratschläge, wie wir die Welt verbessern, sondern dass Jesus die Tarnung wegzieht und sagt, wer eine Frau ansieht, ihrer zu begehren, der hat ja schon die Ehe gebrochen, ihr seid ja die Nachkommen Davids. Wer sitzt hier, der sie hier freisprechen kann? Von uns im Gottesdienst. Mein Herz ist doch böse, wie kann ich dann Gott dienen? Und falls einer sich noch sicher fühlt, weil ihn die sexuelle Leidenschaft nicht packt, nimmt Jesus noch das andere und sagt, wer seinen Bruder zürnt, der in seinem Herzen schon längst Krieg mit ihm gemacht hat, der natürlich nicht über die Neutronenwaffe verfügt, aber das viel gewandter und heimtückischer macht, mit dem Hass, in dem er seinen Bruder schon lang totgeschlagen hat. Und dann nimmt ja Jesus uns gerade diesen Idealismus und diese äußere Form weg und dieses Tun in moralischer Entrüstung. Was ist mit dir und deinem Herzen? Wenn da Jesus so hineinleuchtet, da erschrickt man. Warum hat denn damals Gott den David erwählt? War dieser David wirklich perfekt? Ganz bestimmt nicht. Sondern das ist der Unterschied unseres jugendlichen Daseins. Und dann, wenn wir reifer werden. Jesus hat es auf seine Weise deutlich gemacht und hat ein Kind in die Mitte gestellt. Es ist ein Geheimnis, dass Kinder mehr wissen um ihre Bedürftigkeit der Hilfe Jesu. Als Kinder haben wir noch gebetet, mein Herz mach rein. Nicht mein Herz ist rein, das haben sie hoffentlich nie gebetet. Auch als Kind nie, sonst kennen sie Kinder nicht. Mein Herz mach rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Warum können wir dies heute nicht mehr täglich beten? Jesus will uns doch, und das ist mein dritter Punkt, fest und gewiss machen. Er will uns ja nicht auf einen unsicheren Boden stellen. Der jugendliche David nahm das aus der Hand Gottes. Es ist erschütternd, dass auch im Glaubensleben Abschnitte kommen, wo wir meinen, wir wären sicher und fest. Es waren bei David genau Tage des Wohllebens, wo er äußerlich unangefochten war. Diese Tage, wo wir alles in Freuden haben, sind die gefährlichsten Tage unseres Glaubens, wo wir uns satt fühlen und nicht mehr bedürftig sind. Denn das ist doch das Angebot Gottes, dass er uns ein neues Herz gibt. Wie oft habe ich mit den Konfirmanden über diesen Punkt gesprochen, aber es ist wie wenn man mit Blinden über die Farbe redet, was Rot und Grün unterscheidet. Sie müssen sehen an sich. Und ich kann Sünde nur sehen, wenn ich mein böses Herz erkenne. Und wie lange hat David gebraucht, bis er selbst nach dieser grausamen Tat an Bathseba und an Uriah sein Herz erkannte. Und wenn Sie einmal das Bußgebet des David weiterlesen, dann war das Große, dass er nicht bloß gesagt hat, Herr, diese Tat war schlimm, sondern er sagt, du hast mir deine ganze Güte zugewendet. Und ich war so heimtückisch, ich habe das nur egoistisch missbraucht. Er sieht genau, wie er vor Gott so sich zugemauert hat. Und nicht mehr vor Gott lebte wie, und das Wort können Sie nicht ersetzen, wie ein Kind vor dem Vater. Das hat mit kindischer Haltung nichts zu tun, sondern mit dem Empfangen. So wie die Kinder, wenn sie 8 und 9 Jahre sind, da sind sie noch artig zu Hause, weil sie wissen, wenn die Eltern das Taschengeld kürzen, das ist empfindlich. Da sind sie abhängig. Das Schlimme wird ja, wenn sie volljährig werden. Welch ein unsinniges Gesetz, dass wir die jungen Leute mit 18 hinauslaufen lassen, mit allen Rechten und Pflichten. Sie oft noch nicht gewappnet sind für dieses Leben. Da liegt doch der Grund, dass wir uns vor Gott mündig fühlen und sagen, jetzt kann ich mein Leben selbst beherrschen, jetzt kann ich das meistern, das kriege ich hin. Wie oft geschieht das gerade in unserem frommen Leben, dass wir meinen, jetzt kann ich dies bewältigen, über diese Klippe komme ich hinweg und da scheitere ich. Warum zeigt uns dies Jesus? Weil er uns ein neues Herz geben will. Keiner kann mit seinem natürlichen Herzen Gott dienen. Nach dem Herzen Gottes ein Mann oder eine Frau sein, da ist Wiedergeburt nötig, eine Erneuerung durch Gottes Geist, die er verspricht, die sie heute nehmen dürfen und sagen, schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist, verwirf mich nicht. Mach mich so fest, dass mich die Versuchung nicht treffen kann. Das gibt's, dass Jesus seine Leute stark macht, auch in der Überwindung des Bösen. Sie brauchen nicht jedes Mal in die gleichen Dreckpfützen zu liegen. Und sie brauchen nicht immer mit den gleichen Sünden kämpfen, weil Jesus auch Stärke gibt. Und weil Jesus dann einen Menschen so stark machen kann, wie einst den David, der dem Goliath entgegenzog, dazu braucht er sie. Vielen von ihnen ist es Angst vor den Aufgaben, in denen sie stehen. Viele von ihnen leben in einer komplizierten und schwierigen Ehe. Das geht vielen so. Sogar biblischen Glaubenszeugen hatten oft eine schwierige Ehe. Aber dass sie in der Kraft der Liebe Jesu mit einem festen Herzen dienen können. In der Erziehungsaufgabe, die ihnen manchmal über die Kraft geht. In ihren weltlichen Berufsverpflichtungen, im Umgang mit schwierigen Menschen, wo sie leben, dass ihnen Jesus das Herz festmachen will. Er sieht das Herz an. Und unser Glaubensleben ist eine Herzenssache. Er will seine Liebe, jetzt wollte ich es gerade durchgehen, aber ich kann das gar nicht von der Zeit her. Die Liebe Gottes ist ausgeschüttet in unser Herz. Es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Das ist nicht wahr, dass man immer ein Zweifelnder und Fragender bleibt, sondern Gott will uns festmachen durch sein Wort und durch seinen Geist. Das ist sein Geheimnis, das er sich vorbehalten hat. Und er kann uns festmachen auch in den schweren Krankheiten, bis hinein in den schweren psychischen Belastungen, unter denen so viele unter uns leiden, wo die anderen uns gar nicht verstehen. Der Herr, der unser Herz fest erhalten wird bis ans Ende. Auch wenn unser Gefühl und unsere Nerven anfangen zu flattern, hält er das Herz fest. Das ist eine Gnade, die wir oft nicht verstehen und die größer ist als unser Begreifen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Dass wir nicht oben hinsehen auf unser Glaubensleben, sondern auf das Herz. Nicht auf die Sätze nur, sondern auf das, was innen ist, auf die Liebe zu Jesus. Amen.